Ich weiß, dass einige von euch wahrscheinlich mit diesem Titel nicht allzu viel anfangen können, weil es ja einen Widerspruch darstellt, oder? Zurück in die Zukunft. Das stimmt ja etwas nicht, oder? Zurück geht ja zurück und die Zukunft ist doch vorne. Aber zurück in die Zukunft hat eine gewisse Bedeutung. Eine Bedeutung, die sehr wichtig ist. Nämlich, wenn wir zurückschauen, werden wir erkennen, was in der Zukunft kommen wird. Und wir möchten diesen Gottesdienst ganz besonders auch als Einleitung sehen. Es geht heute darum, nicht, dass ich das unter die Lupe nehme, im Detail, also die Kleinigkeiten, sondern ich möchte einen großen Bogen malen über dieses Thema, das wir in den nächsten Monaten anschauen. Der wichtige Fokus für den heutigen Gottesdienst ist für mich, dass Gott immer wieder die Beziehung zu uns Menschen sucht. Das ist sein Wunsch. Das ist das Ziel. Das ist, warum Gott die Erde geschaffen hat. Er möchte mit dir Beziehung haben. Und das ist in der ganzen Bibel so, das ist in der Welt so, das ist überall so. Und wir sind herausgefordert, das zu erkennen, zu verstehen. Und wenn wir die biblischen Geschichten richtig lesen und verstehen und die uns aufgehen, dann werden wir auch wissen, was in Zukunft auf uns zukommt. Es gibt da einen Begriff in der Technik, der heißt Parallelität. Das heißt, Dinge, die parallel laufen, die ähnlich sind, die gleich aussehen, die immer wieder dasselbe darstellen. Und diese Parallelität, die ist auch in der Bibel immer wieder zu finden. Und da möchten wir heute Morgen einen ganz besonderen Fokus drauf legen. Ihr kennt alle den Kosmos, oder? Was ist der Kosmos? Das sind die Sterne und die Planeten und die Sonne und die Erde irgendwo da drin. Und dann gibt es den Mikrokosmos. Das ist, wie die Atome aufgebaut sind, aus denen wir gemacht sind. Und das hat auch eine Parallelität. Das heißt, wir finden da immer wieder Dinge, die gleich sind. Es geht immer wieder um das Gleiche. Weil der Schöpfer ist dasselbe. Der Wunsch von Gott, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit mir Gemeinschaft zu haben, ist dasselbe. Und die ganze Bibel spricht im Grunde genommen von dem. Und wir möchten das ganz kurz anschauen. Wir haben ja diese Serie gehabt über Mose, Auszug aus Ägypten. Da haben wir den Mose, der die Aufgabe gehabt hat, die Menschen aus Ägypten herauszuführen, aus der Gefangenschaft herauszuführen. Dann hatten wir die Phase mit dem Josua, wo es um Heiligung und Zurüstung ging, bevor man dann in das Land Kanaan einzieht. Und wir werden jetzt dann in der nächsten Phase schauen, was da alles noch auf uns zukommt. Das geht dann vor allem um Zerubabel, der den Tempel wieder aufgebaut hat. Es wird um Esra gehen, der den Gottesdienst wieder eingeführt hat. Und es wird um Nehemia gehen, wo es um den Wiederaufbau der Stadtmauer geht, wo es um ein soziales Miteinander geht. Und wenn ihr das so anschaut, dann hat das auch mit eurem ganz persönlichen Leben zu tun. Versucht das mal anzuschauen und zu überlegen, wir waren in der Sklaverei und sind herausgeführt worden. Wir sind ins verheißene Land eingezogen. Und da habe ich einige Phasen dazugenommen. Es kommt die Phase der Prosperität, wo alles gut läuft. Dann die Phase, wo alles bequem ist, wo wir aber in die Lauheit hineinfallen, sehr oft. Manchmal kommen dann auch Phasen des Abfalls, wo der Glaube nicht mehr so wichtig ist, keine Relevanz mehr hat im Leben, wo vielleicht das Geld verdienen, die Ehe, die Familie viel wichtiger ist. Und dann kann es auch vorkommen, wie es im Volk Israel passiert ist, die Phase der Verbannung, Ausschluss aus der Gemeinschaft. Und dann wieder der Aufruf, der mit Zerubabel angefangen hat. Wir wollen den Tempel Gottes wieder aufbauen. Wir möchten den Gottesdienst wieder feiern. Wir möchten die Gebote und die Gesetze Gottes wieder kennenlernen. Und wir möchten sozial relevant in unserem Alltag drin leben. Das einfach so als Übersicht, das hat mit eurem Leben zu tun, oder? Also mit meinem auf jeden Fall. Vielleicht kennt ihr diese Phasen. Vielleicht seid ihr gerade in einer ganz bestimmten Phase drin. Ich weiß es nicht. Ursprünglich war das Esra- und Nehemia-Buch ein einziges Buch. Das wurde erst später aufgeteilt in zwei Bücher. Aber es war ein Buch. Es ging um eine Geschichte, aus der dann zwei Bücher gemacht wurden und drei Personen, die in diesen Büchern vorkommen. Die erste Geschichte war die von Zerubabel, kannst du es vielleicht nochmals zeigen, Silas. Dann die Geschichte von Esra und die Geschichte von Nehemia. Und dazwischen sind immer Generationen, also das sind nicht Geschichten, die direkt aneinander sind, sondern das sind immer wieder 20, 30, 40, 50 Jahre zwischendrin und dann kommt die nächste Erfahrung. Dann kommt der nächste Schritt, wieder zurück, wieder näher an das Herz Gottes. Alle drei kamen aus der babylonischen Gefangenschaft. Und wisst ihr, was für mich ganz besonders spannend ist? Alle drei haben im Auftrag und im Segen der babylonischen Könige sind die zurück nach Jerusalem und haben dort Reich Gottes wieder aufgebaut, auf der Erde natürlich. Aber alle drei haben von den babylonischen Königen Geld und Material und Briefe und weiß ich was bekommen, damit sie dieses Reich in Israel wieder aufbauen. Alle drei aber, und da werden wir im Laufe der Serie dann darauf zurückkommen, haben in ihrer Funktion als Gotteshelden Fehler gemacht. Und jetzt können wir sagen, die machen immer Fehler, oder? Und ich muss auch sagen, ich habe immer wieder Fehler gemacht, auch als Pastor. Darf ein Pastor Fehler machen? Genau. Interessant ist, dass alle drei die Prophetie von Jeremia im Ohr hatten, wo Jeremia vorausgesagt hat, sie werden aus dem Exil von Babylon zurückkommen nach Jerusalem. Und diese Prophetie, die haben wir auch. Wir werden wieder zurückkehren zu Gott. Er hat uns das himmlische Jerusalem bereitgestellt. Es ist Gottes Vision, dass du und ich mit ihm Gemeinschaft haben. Es geht in der ganzen Weltgeschichte nur um dieses Thema. Gott möchte Gemeinschaft haben mit dir. Gott möchte, dass es dir als Menschenkind und als Gotteskind gut geht. Ich möchte ganz kurz einen dieser Fehler aufzeigen, damit ihr versteht, was ich meine. In Esra Kapitel 4 steht, dass es damals in Jerusalem sogenannte Zurückgebliebene gab. Also es sind nicht solche, die im Geist zurückgeblieben sind, sondern solche, die nicht ins Exil mussten, die da wohnten. Und dann ist Esra zurückgekommen und Esra hat diesen Menschen verboten, mit am Reich Gottes zu bauen. Obwohl diese eigentlich da immer da geblieben sind. Die waren immer da mit ihren Familien. Und Esra hat es ihnen verboten. Und das war einer der ganz großen Fehler, denke ich, von Esra. Interessant ist, dass Gott das trotzdem gesegnet hat. Und ich habe da zwei Stellen herausgeschrieben und die begeistern mich eigentlich. Ich hoffe, dass man das über unsere Gemeinde auch sagen kann, oder? In Esra 5, 8 steht es, und diese Arbeit wird gewissenhaft durchgeführt und kommt unter ihren Händen gut voran. Das war der Bericht, den Esra an den König von Babylon sandte. Er sagte also, die Arbeit bei uns in Jerusalem jetzt, beim Aufbau des Tempels, kommt gut voran. Sie wird gewissenhaft durchgeführt und die Arbeiter machen ihre Arbeit gut. In Esra 5, 11 heißt es dann, wir sind die Diener des Gottes des Himmels und der Erde. Nochmals, wir sind die Diener des Gottes des Himmels und der Erde. Und wir bauen das Haus wieder auf, das früher vor vielen Jahren erbaut worden ist und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hatte, Bezugnahme auf Salomo, der den Tempel aufgebaut hat. Das ist unsere Aufgabe, das Haus Gottes wieder aufbauen. Diejenigen, die die Geschichte ein wenig kennen, die wissen es schon, und sonst kommen wir noch darauf zurück. Aber der erste Tempel war eben schöner wie der zweite. Sie hatten da nicht mehr ganz so viel Geld wie Salomo. Salomo war absolut hyperreich. Ich habe letzten Mal gehört, das sind mehrere Trillionen Dollar, die er besaß, umgerechnet in die heutige Situation. Es gab kein Mensch, der so reich war wie Salomo. Und alle Leute haben ihm zugedient. Er hat Zedern aus dem Libanon und Steine und weiß ich was, Edelsteine gekriegt, um diesen Tempel zu bauen. Salomo war nicht mehr da. Zwischendrin ist etwas schiefgelaufen. Zeigt das die Folie nochmal, Silas. Die Prosperität hier, Salomo, die Prosperität, dann aber eben auch die Lauheit, die Phase des Abfalls und schlussendlich dann sogar die Verbannung. Tragisch. Und die Leute haben dann eben auch gesagt, waren unzufrieden, haben gesagt, vor allem die, die den ersten Tempel kannten, der ist ja gar nicht mehr so schön, weil sie sich am Haus orientiert haben und nicht am Herzen. Und so gibt es noch etliche Dinge, die passiert sind in diesen drei Phasen von Zerubabel, Esra und Nehemia, da möchte ich nicht darauf eingehen heute Morgen, sondern möchte einen Schritt weiter gehen und euch nämlich fragen, für was ist eine Gemeinde da? Für was braucht es eine Gemeinde? Ist eine gute Frage, oder? Ja, wir könnten doch auch so glauben, brauchen doch keine Gemeinde. Brauchen keinen Saal, brauchen weiß ich was nicht, soll jeder für sich glauben, was er will. Schauen wir doch ins Alte Testament. Im Alten Testament war die allererste Gemeinde, die es gab, die bestand nämlich genau aus zwei Leuten, Adam und Eva. Und Gott hatte mit ihnen im Paradies Gemeinschaft. Sie saßen nämlich gemeinsam jeweils am Abendfeuer, am Ratslagerfeuer und haben miteinander berichtet. Ein wenig später finden wir Leute, die Gemeinschaft hatten mit Gott, Abraham, Jakob, Isaac, in persönlichen Begegnungen, wo Gott ihnen begegnet ist und sie Gottes Stimme gehört haben. Zum Teil in der Form von Menschen, die zu ihnen geredet hatten, zum Teil im Nachtgesicht, im Kampf von Jakob und so weiter. Und dann auch ganz stark, wenn es beim Tempel dann war, also beim ersten und beim zweiten, wo das ganze jüdische Volk erkannte, Gott ist mit uns. Die Stiftshütte, der Tempel, wo es um das Opfern geht, um Vergebung geht, um eine Besinnung geht auch, darum auch geht, das Gesetz zu hören und es sich zu Herzen zu nehmen, aber auch um Lobpreis und Dank. Und ich habe dazu noch geschrieben, Lobtanz. Das habe ich speziell für Sapsi gemacht. Genau. Im Neuen Testament hat sich das ein wenig geändert. Wir haben Zugang durch den Heiligen Geist, das macht sehr viel aus. Aber Gott möchte, dass wir ihn feiern. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Vergebung zu bekommen. Die Heiligung, die persönliche Heiligung ist da. Das Wort Gottes, das Gesetz ist in unserer Mitte. Und der Lobpreis ist in unserer Mitte. Und das eben nicht nur im Gottesdienstraum, nicht nur im Tempel, nicht nur in der Stiftshütte, sondern jeden Tag. Und es ist vielleicht ein Unterschied. Im Alten Testament haben sie 6 Tage gearbeitet und ein Tag war der Sabbat, den sie Gott geweiht haben. Und im Neuen Testament gibt es eigentlich 7 Sabbate. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr gearbeitet haben. Das wäre noch schöner, oder? Aber 7 Tage, die Gott geweiht waren, 7 Tage in der Präsenz Gottes, 7 Tage unter dem Wort Gottes, 7 Tage im Lobpreis Gottes, Besinnung auf die Gnade. Und dann, was auch als Aufgabe natürlich dazu gehört, ist dann das Teilen dieser Gnade, das Brechen des Brotes mit den anderen und miteinander unterwegs sein als Familie. Ihr spürt, Gott sucht die Gemeinschaft mit den Menschen. Gott möchte, dass die Menschen zusammen eine Familie sind. Wir hier in Horgen, du in deiner Familie, ich in meiner Familie, wir in unseren Quartieren, du in deinen Quartieren und so weiter. Gott möchte, dass wir dranbleiben. Aber wisst ihr, es gibt jemanden, der hat keine Freude dran. Und ich möchte euch einfach ganz kurz aufzeigen, was passiert. Was wäre, wenn es keine Gemeinde mehr gäbe? Was wäre, wenn es keine Gemeinde gäbe? Es gäbe keinen Gottesdienst. Denn es sind ja keine geistlichen Gaben da, die zur Auferbauung dienen der Gemeinde. Es gäbe keine was wäre, wenn es keine Evangelisten und Lehrer mehr gäbe? Es wäre niemand mehr da, der lehren würde. Und es wäre niemand mehr da, der um das Heil von Jesus Christus wüsste. Was wäre, wenn keine Hirten und Heiler mehr da wären? Es wäre keine Seelsorge und keine Krankenheilung mehr da. Was wäre, wenn keine Apostel und Propheten mehr da wären? Es gäbe keine göttliche Anweisung mehr. Dann wäre das ganze Erlösungswerk von Jesus Christus umsonst, weil es nichts nützt, weil die Botschaft nicht ankommt. Und ich möchte da einfach mal ganz kurz tief Luft holen. Es nützt nichts, wenn die Botschaft nicht ankommt. Und darum ist es so wichtig, dass jeder von uns, der die Gnade Gottes erfahren hat, auch darüber redet. Damit die Menschen davon hören. Damit sie ihren Herzen befreit werden. Damit sie spüren, wie sehr sie von Gott geliebt sind. Stellt euch vor, was wäre eine Familie ohne Eltern, ohne Kinder und ohne Großeltern? Die gibt es gar nicht, oder? Und genau dasselbe ist das Reich Gottes ohne Gemeinde. Es ist einfach nichts da. Es lässt sich nicht beschreiben. Es ist null. Eine zweite Frage. Was wäre, wenn wir zwar eine Gemeinde haben, aber diese Gemeinde ihre Aufgaben, die sie von Gott bekommen hat, nicht richtig versteht oder nicht erfüllen würde. Wir könnten Gottesdienst feiern, aber es wäre eine Formsache. Wisst ihr, was eine Formsache ist? Dass man einfach etwas macht, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Ohne sich damit auseinanderzusetzen. ohne eine Beziehung zu haben, ohne darin zu leben, sondern einfach formal, ich habe das erfüllt, ich habe Gottesdienst gefeiert. Alle unsere Dienste wären Formsache. Das Erlösungswerk von Jesus Christus wäre Formsache, weil es nichts bewirkt und nichts nützt. Und dass sich Gott um uns Menschen kümmern würde, auch das wäre Formsache. Das wäre so wie eine Familie, in der niemand seine Aufgaben wahrnimmt. In einer Familie ist es so, dass es Mütter und Väter gibt und Kinder und kleine Kinder und große Kinder und Großmütter und Großväter und alle haben ihre Aufgaben. Und nur wenn sie ihre Aufgaben machen, dann funktioniert die Familie. Ich habe heute Morgen mit Anna-Kathrin darüber geredet, über die Großmutter, die vielleicht nur noch die Löffel und die Gabel auf dem Tisch hinlegen kann, weil sie sonst zu schwach ist für alles, so war es früher, oder? Auf den Bauernhöfen. Heute sperren wir diese Leute in Altersheime. Es ist keine Familie mehr. Gott möchte, dass wir eine Familie sind, wo man füreinander Verantwortung übernimmt, wo man miteinander feiert, wo etwas stattfindet. Wie feiert man Gottesdienst? Ich habe mir das Bild gemacht, ich habe euch vorher schon erzählt von Adam und Eva, wenn sie gemeinsam am Ratslagerfeuer mit Gott sind und reden. Ich denke, das ist ein Teil des Gottesdienstes, mit Gott zu reden, auf ihn zu hören und ihm zu sagen, was mich am heutigen Tag bewegt hat. Dann aber auch von Abraham, Isaac und Jakob, die gemeinsamen Gespräche, wo ich mit Gott im Kampf bin, mit ihm diskutiere, oder? Und sage, Herr, ich verstehe das nicht und mach doch und hilf mir, dass ich dich verstehen kann. Dann aber auch, wie das jüdische Volk Gottesdienst gefeiert hat. Mit Opfer und Vergebung, mit Besinnung und dem Zuhören auf das Gesetz Gottes und mit dem, dass wir von ganzem Herzen Dank sagen dürfen und Lobpreis. Im Neuen Testament kommt dazu, dass wir Gott feiern und ihm nicht mehr opfern müssen, sondern die Vergebung annehmen dürfen, dass Heiligung geschieht in unserem Alltag, dass das Wort Gottes täglich präsent ist unter uns, dass unser Alltag erfüllt ist mit dem Lobpreis Gottes, mit Besinnung auf seine Gnade, mit dem Teilen dieser Gnade mit anderen unterwegs sein zu dürfen. Und genau diese Phasen, die laufen, wie wir es jetzt in der Geschichte gesehen haben, eben auch in einer Gemeinde immer wieder ab. Und wenn ihr das ganz genau anschaut, findet das auch bei euch statt. Das ist das Zoomen vom Kosmos zum Makrokosmos zum Mikrokosmos. Plötzlich sehen wir uns da drin. Plötzlich spüren wir etwas davon. Und ich möchte da nicht allzu tief drauf eingehen. Ihr habt diese Grafik gesehen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Silas hat da sehr viel Arbeit dazu verwendet. Ich habe das sehr einfach gemacht für mich. Nur ein paar Linien. Aber mir hat das in der Vorbereitung enorm viel gebracht. Wisst ihr, Gott ist treu. Gott ist treu. Vor allem treu, wenn wir uns anfangen, ihm zuzuwenden. Denn Gott vergibt gerne. Und er ist bereit, uns alle Schulden zu vergeben. Und wenn du Trillionen von Dollar Schulden hättest, er würde sie problemlos gerne vergeben. Ohne erhobenen Zeigefinger. Aber wir haben manchmal den Eindruck, dass der liebe Gott so den immer wieder den Zeigefinger aufhalten, sagt Sapsi, gell, das nächste Mal dann, oder? Nein, er vergibt uns gerne. Aber wisst ihr, das Problem ist, dass wir sehr schnell in eine Religiosität hineinkommen, wo wir die guten Gebote und Gesetze Gottes zu menschlichen Gesetzen machen. Und dann sind wir religiös, oder? Ah, der trinkt Wein, der raucht, der kifft manchmal, der macht dieses, der macht jenes und wir fangen an zu urteilen und wir sind in der Religiosität gefangen. Und wen liebt Gott von ganzem Herzen? Die Sünder, die dazustehen und nicht die Selbstgerechten. Und ich möchte euch da einfach Mut machen. Mut zur Ehrlichkeit. Mut dazu zu stehen, dass unsere Leben nicht perfekt sind, auch meines nicht. Religiosität ist das Zeichen, oder Religiosität äußert sich in einer Härte, wenn es um Gesetze geht. Du sollst nicht. Es äußert sich in Selbstgerechtigkeit und in dem, dass wir besser sein wollen wie unsere Brüder und unsere Schwestern. Das führt dazu, dass wir einsam werden in unseren Herzen. Wir können in eine Gemeinde gehen und einsam sein. Wir können in einer Familie leben und einsam sein. Wir können meinen, wir seien gut aufgehoben, aber in unseren Herzen sind wir allein. Und das ist nicht im Plan Gottes. Gott möchte, dass wir mit ihm Beziehung haben und dass wir miteinander Beziehungen haben. Dass wir einander gut gesinnt sind, freundschaftlich. Gott möchte mich, Gott möchte dich aus deiner Religiosität heraus befreien und dich in seine Familie einfügen. Das möchte er. Das ist sein Wunsch, sein Ziel. Und jetzt denken vielleicht einige von euch, was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt einen Kurs besuchen oder etwas Spezielles beten oder jeden Tag die Bibel lesen oder Lobpreislieder singen oder sonst irgendetwas Verrücktes? Wisst ihr was? Es ist ganz einfach. Du musst nichts tun, außer. Habe ich mir gedacht, das hat irgendwo kommt da noch, oder? Also, du musst nichts tun, außer dazu zu stehen, dass du gefehlt hast und Jesus Christus um Vergebung bitten. Das ist alles. In der Bank oder in der Finanzwelt spricht man da von Schulddeklaration, oder? Und wisst ihr, eine Schulddeklaration im geistlichen Sinn ist etwas ganz Tolles. Da schreibst du alles auf, alles, was schiefgelaufen ist. Alles. Und du lässt nichts aus, auch die kleinen Schulden, die schreibst du auf diese Schulddeklaration. Und dann präsentierst du die Jesus. Und sagst, vergib mir. Und er vergibt gern. Aber wisst ihr, wenn wir in der Religiosität sind, dann schreiben wir vielleicht noch die großen Schulden auf. Und wir sagen vielleicht, ja, weißt du, alle machen ja Fehler und alle lügen ab und zu und alle sagen manchmal nicht ganz die Wahrheit und alle sind manchmal ein wenig neidisch. Bei mir ist das nicht so schlimm. Ich bin ein wenig besser wie die anderen. Machen wir die Schulddeklaration. Alles drauf, alles, alles, alles. Auch die kleinen Dinge, den Kaugummi, den du geklaut hast. Die Gurzli, die du der Mutter abgenommen hast, das Portemonnaie, das zufälligerweise offen stand und, und. Das ist das Einzige, was Gott von dir möchte. deine Schuld anzuerkennen. Und Gott wird dich berühren. Er möchte, dass du an Leib, Seele und Geist gesund wirst. Dass du kräftig wirst. Dass du ein Bote wirst von seiner Botschaft. Und darum darfst du es einfach bekennen und zulassen, dass Gott dich verändert. Nicht du musst dich verändern. Er wird dich verändern, wenn du bereit bist, die Schulddeklaration abzugeben. Du musst es nicht selber tun. Und er möchte dich nicht allein lassen, sondern für ihn gibt es nichts Schöneres, als wenn Menschen zueinander finden, die auch in ihrem Herz diese Schulddeklaration abgegeben haben, die auch bekannt haben, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, aber lass mich bei dir sein, wie der verlorene Sohn. Gott möchte nicht, dass du einsam bist, nicht mit deiner Schuld, nicht mit deinen Problemen, nicht mit deinem Leben. Er möchte, dass du ein Teil seiner Familie bist. Ein Teil der weltweiten Familie. Jeden Tag aufs Neue. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich habe gestern Abend nochmals meine Vorbereitungen für den heutigen Gottesdienst durchgeschaut und ich habe mir gedacht, ich kann das nicht bringen. Das Gesetz. Auch wenn ich darüber rede, dass es nicht Gesetz sein soll, ist es so schnell Gesetz in unserem Herz. Es ist so mathematisch vollkommen klar, oder? Ihr wisst jetzt mathematisch, was ihr zu tun habt. Eigentlich. Eigentlich, oder? Und ich habe gemerkt, bei mir selber, dass ich es so nicht machen kann. Und ich habe gemerkt, dass es etwas mit emotionalen Verletzungen zu tun hat, die ich selber in mir gespürt habe. Wir alle, auch ich, bin emotional verletzt, verletzt worden. Auch durch Menschen aus unserer Gemeinde, auch durch Menschen aus meiner Familie, auch durch Menschen, die mir nahestehen, die ich eigentlich lieb habe, die mich emotional verletzt haben. Und wir reagieren ganz unterschiedlich darauf. Es gibt Leute, die sind emotional verletzt und bauen eine Mauer um sich herum mit Worten und schwatzen und schwatzen und schwatzen, damit man ihre Verletzung nicht sieht. Es gibt andere, die bauen eine Mauer des Schweigens um sich herum, damit man ihre Verletzung nicht sehen kann. Andere verhalten sich ganz unauffällig, so immer am Rand sich bewegen, nicht zu stark sich zeigen. Und andere benehmen sich so auffällig, dass man sie immer wieder wahrnimmt. Und es geht immer ums selbe. Nämlich meine emotionalen Verletzungen zu verstecken. Und das Resultat ist Einsamkeit. Ich habe heute Morgen mit Ann-Kathrin beim Frühstück darüber geredet und das war für mich eine Erleuchtung, wie sie gesagt haben, die dicksten Mauern haben, die haben den größten Drachen dahinter eingesperrt. Aber es gibt eine viel bessere Methode, diesen Drachen zu verbergen, nämlich da, wo wir eine Fassade haben. Eine Fassade. Ich habe mir das dann so vorgestellt, wie so ein Stoff da, oder? Dahinter ist alles verborgen und da drauf malen wir alles wunderschön, so wie es sein sollte, oder? So wie mich die Leute gerne haben. Und diese Fassade, die hält nicht wirklich stand. Gott möchte, dass wir ehrlich werden und ehrlich sind. Und ich habe das für mich wirklich auch annehmen müssen. Ah, übrigens, wie ich dazugekommen bin, das habe ich ja noch nicht erzählt. Ich habe gestern Abend noch gebetet und habe gesagt, Herr, so kann ich nicht predigen, du musst mir irgendeine Idee geben, um das aufzuzeigen. Und heute Morgen um 6 Uhr bin ich erwacht, bin ins Facebook und da ist ein kleiner Film gelaufen von einer jungen Frau, die darüber geredet hat, über ihre eigene emotionale Verletzung und was es bei ihr ausgelöst hat. Und es gibt eben auch bei mir Menschen, die mich verletzt haben und ich habe darauf reagiert. Das ist mein Teil, dass ich verletzt werde. Da kann ich nicht so viel dafür. Das passiert immer wieder. Aber wie ich reagiere, da habe ich sehr viel, was ich dafür kann. Und ich möchte einfach für mich bekennen, es gibt Leute, die haben mich so verletzt, dass ich nicht mehr so rede, wie es Gott mir aufgetragen hat. Und damit möchte ich aufhören. Es gibt Menschen, die haben mich so verletzt, dass ich nicht mehr so handle, wie Gott es mir aufgetragen hat zu handeln. Und es gibt Menschen, die haben mich verletzt. Darum kann ich heute zum Teil nicht mehr so glauben und verkündigen, wie Gott es mir aufgetragen hat. Und damit möchte ich aufhören. Gott möchte meine emotionalen Verletzungen heute heilen. Aber das ist nicht eine Sache von 2 Minuten. Ist auch keine Sache von einem Tag oder von einer Woche. Sondern Heilung in unseren Emotionen dürfen wir da erfahren, wo Gott mit uns in einen Prozess einsteigt. Aber die Entscheidung, dass du heil werden willst davon, die kannst du heute treffen. Und dann sind wir miteinander auf dem Weg, du und ich, weil wir alle verletzt sind und weil wir alle darunter leiden und wo wir gemeinsam den Weg vorwärts gehen, da darf auch wirklich etwas geschehen. Wenn du selber spürst, dass du solche emotionalen Verletzungen hast und heil davon werden möchtest, möchte ich dir ein paar Dinge empfehlen, die ich mir selber auch sagen muss. Das erste ist, sei ehrlich zu dir selber. Zweites, bekenne vor Gott deine Einsamkeit und deine Verlorenheit. Und dann drittens habe ich mir aufgeschrieben, besuche regelmäßig den Gottesdienst, denn da gehörst du hin. Da gehörst du wirklich hin, weil da etwas von dieser Botschaft immer wieder kommt. Sprich regelmäßig mit Gott durch Zeiten des Gebets. Diskutiere mit ihm. Sprich mit ihm, besprich mit ihm, was du nicht verstehen kannst. Ein nächster Punkt für mich ist, lies regelmäßig, so gut es geht, in der Bibel, damit dir deine Augen geöffnet werden über die Größe und die Liebe Gottes. Sei ein aktiver Teil der Familie, in die Gott dich hineingestellt hat, in deine leibliche Familie und in deine geistliche Familie, in deine Gemeinde. Denn Gott hat dir diese Geschwister gegeben, damit du auch durch sie heil erfahren kannst und damit du an ihrem Heil teilhaben kannst. Und dann für mich auch ein wichtiger Punkt ist der, genieße die Zeit des Sabbats, des Sonntags mit deinen Geschwistern. Nutze die Zeit, in der Gemeinschaft mit anderen Christen unterwegs zu sein. Nutze die Zeit, einander zu ermutigen. Lege deine Selbstgerechtigkeit ab, denn Gott hat dir Geschwister gegeben, damit sie dich in deinen Schwächen ergänzen und dass du deinen Geschwistern eine Ergänzung sein kannst in ihren Schwächen. Das ist ganz wichtig. Fange damit an, heute, damit dein Leben verändert wird und damit du die Zeit, die dir noch bleibt, auch ausnutzen kannst. Und ich möchte noch ein ganz kurzes Zeugnis geben von dem, was ich heute Morgen dann erlebt habe. Ich bin früh aufgestanden und ich habe mich unter die Dusche gestellt. Und ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, vor letzten oder vorletzten Gottesdienst. Man kann die Dusche aufdrehen und daneben stehen. Es passiert nichts, oder? Nur wenn ich drunter stehe, dann passiert etwas. Darum habe ich mich unter die Dusche gestellt heute Morgen. Und es hat mir gut getan. Und Gott möchte, dass wir uns unter die Dusche stellen, geistlich, weil es uns gut tut und uns reinigt. Und dann hatte ich einige Entscheidungen zu treffen. Ich habe das noch nie gemacht, aber heute Morgen habe ich es gemacht. Ich bin heute Morgen an den Kleiderschrank gegangen, habe mir die Hemden angeschaut und es hat ein beiges, ein blaues und ein rotes. Und ich habe das noch nie gemacht. Ich habe die rausgenommen und habe sie so hingehalten und geschaut, welches das passt zu diesen Hosen, oder? Das dürfen wir machen. Was passt zu meinem Leben? Ich habe mich für dieses rote Hemd entschieden. Ganz bewusst. Und dann habe ich auch die restlichen Kleider neu angezogen. Ganz neu. Also ich habe heute Morgen mich ganz frisch eingekleidet. Das ist bei mir nicht immer so der Fall, weil ich denke, diese Hose hast du erst einen Tag an, die kannst du noch einmal anziehen, oder? Also vor allem bei den Jeans, oder? Die kann man ja, nach einer Woche müssen die dann vielleicht in die Wäsche, oder? Aber wenn sie selber stehen, dann müssen sie in die Wäsche, oder? Genau. Ich habe mir frische Kleider angezogen, auch als Sinnbild auf das, dass Gott mir etwas ganz Neues schenken möchte. Ich möchte in meinen Emotionen heil werden. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil es mir selber gut tut und weil es mir hilft, auch andere nicht emotional zu verletzen. Hoffentlich gelingt's. Denn diese Verletzungen machen mir mein Leben schwer und machen auch das Leben meiner Geschwister schwer. Ich möchte neue Liebe empfangen und empfinden für meine Familie, für meine Geschwister, für die Menschen um mich herum, für die Menschen in Horgen, die Kinder, die dann in die Kinderwoche kommen nächste Woche, für die Leute auf der Straße, in der Schule und für alle meine Geschwister auf der ganzen Welt. Ich möchte die Liebe, die ich empfangen habe von Gott, teilen mit den Menschen. Aus Dankbarkeit, dass Gott mir begegnet ist. Und ich möchte damit abschließen und euch einfach ermutigen. Bleibt in dieser Serie dabei. Wir haben jetzt den Makro- oder den großen Kosmos gehabt und so ein paar kleine Samen rausgepickt. Ich bin überzeugt, da wird noch ganz, ganz, ganz viel zu entdecken sein. Bleib dran. Mach heute den Anfang. Es lohnt sich. Danke vielmals.